Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Präsentiert von Free, einem Unternehmen der Sonnenexpertgruppe, der regionale Solarmeisterbetrieb aus Rostock.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich mal wieder meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Ja, moin in die Runde an die Hörerinnen und Hörer und ganz besonderes Hallo geht nach Potsdam, denke ich mal, von wo aus uns Jens Hertel zugeschaltet ist. Hallo.
Hallo, nein, Potsdam nicht ganz. Wilmshorst, wir gehören zu Michendorf, aber es ist in der Nähe von Potsdam.
Sehr gut. Ich würde das einmal kurz auch thematisieren für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir uns aufs Du geeinigt haben, sonst ja einmal uns gesiezt haben in den Pressekonferenzen, aber für den Podcast uns jetzt auf das Du geeinigt haben. Und ja, die erste Frage ist, wie geht's dir, Jens? Was machst du gerade? Was beschäftigt dich derzeit am meisten?
Ja, ne, ich schaue viel Fußball. Also ich bin schon auch gut unterwegs und ja, und jetzt unterstütze ich einen Freund, der die International Soccer Academy bei Hertha, also mit den Jungs, um mein Englisch dann natürlich zu verbessern, weil die sind Amerikaner, die sprechen nur Englisch und mein Englisch ist und war sehr holprig und ich hoffe, dass ich das damit ein bisschen verbessern kann und ich kann auf dem Platz stehen, kann trainieren und das ist das, was mir Spaß macht. Deswegen ist mir eigentlich im Moment nicht langweilig und dann ist Wochenende, geht er dann los mit vierte, dritte, zweite, erste Liga, Champions League, Pokal. Also die Zeit ist sehr, sehr gut ausgefüllt.
Ja, der Fußballkalender ist voll. Nicht nur bei dir, auch bei uns. Ich glaube, wir gucken uns auch fast alles an. Neben Hansa natürlich auch. Ich bin auch natürlich ein bisschen aufgeregt. Habe heute extra das Polo rausgeholt, wenn man überlegt, der Aufstiegstrainer ist zu Gast im Podcast. Da geht ja für manche auch so ein kleiner Traum in Erfüllung. Ich habe meinen Freunden davon erzählt, dass Jens Hertel unser nächster Podcast-Gast ist. Und man hat das richtig gesehen in den Augen. Ja, die glänzten sofort. Da waren alle gleich Feuer und Flamme, weil der Name Jens Hertel und gerade die Zeit, die sie damit verbinden mit Hansa Rostock, ja, die ist immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Und ich denke, das ist nicht nur bei den paar Hansels, mit denen ich gesprochen habe, so, sondern generell, wie nimmt man das wahr, dass man immer noch so einen bleibenden Eindruck beim FC Hansa hinterlassen hat oder vor allen Dingen bei den Fans?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Das muss man schon sagen, wenn man dann auch noch ein Stück weit Wertschätzung bekommt für das, was man dann halt in der Zeit, in der man für Hansa arbeiten durfte, dann eben zurückbekommt. Und natürlich, klar, es wird alles, hängt alles an Ergebnissen, die waren in der Zeit im Großen und Ganzen in Ordnung. Und deswegen ja, ist das schön, wenn man dann immer wieder da eine schöne Rückmeldung kriegt.
Ja, also ich kann das bestätigen, in meinem Freundes- und Bekannten und auch hier im Kollegenkreis haben sich alle gefreut. Ben ist da jetzt schon ein bisschen gesprungen. Ich würde noch mal kurz darauf eingehen, weil eine Kollegin, die tatsächlich heute ihren ersten Tag im Sportressort hat, aber auch vorher schon den Fußball verfolgt hat und ja, Hansa-Fan ist, die hatte tatsächlich nach dem Englisch oder, wie du früher gesagt hast, Denglisch gefragt. vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, wie das genau funktioniert. Du sagtest ja, dass du da auch auf dem Platz stehst. Ich dachte eigentlich, dass du da eher nur beobachtest und scoutest. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Wie läuft denn das ab?
Ja, das sind also die Jungs, die kommen aus ganz Amerika. Also die versuchen da so ihren Traum zu leben, für ein Jahr hier nach Deutschland zu kommen. Das ist eine Kooperation mit Hertha, die Eltern bezahlen ordentlich Geld dafür, dass die Jungs hier sind. Die sind in der Sportschule in Wannsee untergebracht. Ja, sie waren schon in Polen im Trainingslager im Sommer. Waren jetzt dann auch nochmal nach Cadiz, weil es da ein ähnliches Projekt gibt. Ja, und die sind halt zwischen 17 und 18 Jahren. Also sind ja junger A-Jugendjahrgang. Und die träumen halt davon, dass sie vielleicht mal hier in Deutschland oder in Europa bleiben können. Oder ja, vielleicht ein paar Punkte sammeln, um auf dem College nicht ganz so viel Geld bezahlen zu müssen, wenn man dann halt eine Sportart ganz gut kann. Und deswegen sind die schon motiviert, haben noch natürlich auch eine Menge noch zu lernen, weil es ist natürlich keine Mannschaft, so wie man das jetzt hier so aus Deutschland kennt, sondern sind mehr oder weniger 21 Individualisten, denen man dann natürlich ein Stück weit mitgeben muss, dass Fußball natürlich ein Mannschaftssport ist und dann, dass da nicht jeder alleine irgendwo auf dem Platz steht. Und das ist halt ein Prozess und das macht Spaß. Also, und vor allen Dingen, für mich ist halt gut zu erklären, zu sprechen. Dann muss man sich schon auch immer mal hangeln, mit seinen Vokabeln, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass die mich jetzt ganz gut verstehen und die Sachen dann auch umsetzen können. Also ich bin da ja mehr oder weniger auch bloß wie so eine Art Co-Trainer oder Unterstützer. Ich bin auch nicht jedes Mal da, aber naja, muss man schon ein paar Mal in der Woche machen, wenn es dann halt auch Sinn machen soll.
Klingt auf alle Fälle sehr spannend. In Wannsee habe ich auch eine Woche meines Trainerscheins verbracht, war ganz interessant. Und für dich ist es ja vielleicht auch so ein Zurück zu den Wurzeln, weil in deiner Zeit bei RB Leipzig hast du ja auch die A-Jugend gemacht, ehe du dann in den Herrenbereich gegangen bist. Wie ist das für dich?
Ach, da gibt es, glaube ich, nicht ganz so große Unterschiede. Natürlich ist das Niveau ein bisschen ein anderes. Die Plätze sind in einem anderen Zustand, als das bei einer Profimannschaft der Fall ist, aber ja, was sind, wenn man irgendwie mit Leib und Seele Trainer ist, dann freut man sich, wenn man mit Jungs, die begeistert sind, auf dem Platz stehen kann. Und dann kann man auch die Dinge halt ein bisschen einordnen und einfach auch runterbrechen von dem Niveau, was man sonst in den letzten Jahren jetzt eben gewohnt war. Und deswegen, mir macht das Spaß.
Sehr gut. Bevor wir vielleicht zur Hansa wieder zurückkommen, da hat Ben ja eben schon angefangen, würde ich noch einmal kurz fragen. Eigentlich hattest du dich ja auch so ein bisschen gefreut, als es hier zu Ende ging. Hattest du ja ein paar Monate, wo du dann sozusagen Fußball frei hattest und deine Frau mehr unterstützen wolltest im Garten. Was ist denn daraus geworden? Jetzt ist der Sommer ja auch vorbei. Wie sieht der Garten aus?
Ja, im Moment sind noch nicht alle Blätter runter. Also ich habe 4 große Buchen auf meinem Grundstück. Die werfen natürlich eine Menge Blätter ab. 2 Eichen, 3 Birken. Und deswegen, da ist noch ein bisschen was zu tun. Aber grundsätzlich ist das im Großen und Ganzen soweit im Schuss. Also ich habe da meinen Job gemacht mit den Dingen, die ich machen wollte. Die habe ich erledigt. Also da konnte ich meine Frau ganz gut unterstützen. Aber es klingt jetzt nicht nur so. Also ich habe die Zeit auch anders genutzt. Also ich war viel unterwegs, habe mir bei ein paar Trainern vorbeigeschaut. Ich war im Sommer auch mal in Österreich eine Woche, wo viele Mannschaften im Trainingslager waren. Ich war jetzt in England mal für 10 Tage und habe mal bei Danny Röhl ein bisschen vorbeigeschaut, bei Sheffield Wednesday. Also man ist schon halt immer auch unterwegs und schaut sich natürlich auch mal das ein oder andere Spiel live an, ob das jetzt ein Viertligaspiel ist oder ob das dann ein Bundesligaspiel ist, was man sonst eben nicht schafft. Ja. Und da hat man ja hier um Berlin rum genügend Möglichkeiten, um Fußball zu sehen. Ich habe Unions Sieg gegen Dortmund gesehen im Stadion und ja, das sind schon, also man ist dann schon unterwegs und guckt dann natürlich auch mal Luckenwalde gegen Zehlendorf. Also das ist dann auch immer mit auf dem Plan. Also deswegen, man bleibt so ein bisschen dran. Auch die A-Jugend habe ich jetzt gesehen, RB gegen Hertha, die U19. Also es ist schon interessant, was dann eben doch so nachkommt an Jungs. Deswegen muss man halt immer schon ein bisschen, wenn man die Zeit hat, einfach die auch nutzen und am Wochenende ja, viel Fußball schauen.
Ja, gutes Stichwort, wo ich höre, Luckenwalde, da hatten Tommy und ich auch schon mal einen recht schönen Ausflug hin, haben da uns auch mal Fußball, Regionalliga-Fußball ja, unterhalb der Woche angeguckt. Hat ja auch immer so seinen gewissen Charme, dann auch irgendwie dann diese Regionalliga-Plätze, Flutlicht manchmal, das Ganze drum und dran. Und ich glaube, mal abgesehen vom Trainerauge, der Fußball hat ja für alle eine besondere Bedeutung. Es ist ja auch irgendwie so ein kleiner Leckerbissen, dann auch mal irgendwie anders ein bisschen seine Fühler in den Fußball reinzustecken, oder?
Ja, definitiv. Ich war jetzt am Wochenende beim MDR. Und war dann halt Co-Kommentator vom Spiel Chemie Leipzig gegen Halle. Natürlich, das ist ehrlicher Fußball auch in der Regionalliga. Ich meine, das Stadion war ausverkauft mit 5.000 Leuten. Also die hätten auch für das Spiel gut und gerne wahrscheinlich 8.000 oder 9.000 Karten verkaufen können. Und das ist ein, das macht den Fußball ja dann eben aus, dass man ja so viel Begeisterung hat, und egal in was von einer Liga man spielt und egal wie die Voraussetzungen sind, das war ein richtig gutes Spiel, ehrlicher Fußball. Natürlich mit den Bedingungen, der Platz ist nicht in einem Bundesliga-Zustand. Die Spieler haben jetzt auch kein Bundesliga-Niveau, aber die haben sich da reingeschmissen. Es war aus meiner Sicht halt ein gutes Fußballspiel. Und deswegen, ja, ob das jetzt vierte oder dritte, klar, ganz oben mit Top-Talenten zu arbeiten, das ist dann nochmal was ganz anderes. Also wenn man jetzt auch die Entwicklung im ganz großen Fußball sieht, wie Spieler dann halt auch wirklich in so einen Pulk reintribbeln und am Ende trotzdem noch einen Ball haben, ob jetzt ein Musiala, ob jetzt ein Wirtz oder ein Milot, das ist dann schon nochmal eine andere Welt als das, was man dann halt in der Regionalliga sieht. Aber man sieht da auch gute Jungs, die vielleicht auch noch ihren Weg gehen und irgendwann auch in höheren Ligen irgendwo anknüpfen werden.
Ja, Fußball, der die Fans fesselt, den haben wir ja auch bei uns quasi um der Ecke, wenn man guckt mit dem FC Hansa. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal weniger als 20.000 Leute im Ostseestadion waren. Da gab es ja nun in den letzten Wochen auch ein paar turbulente Tage, will ich sie mal nennen. Zuletzt jetzt mit der Vorstellung des neuen Trainers Daniel Brinkmann. Wie hast du das ganze Karussell rund um Hansa und auch die Neuverpflichtung des Trainers wahrgenommen?
Ja, also natürlich hat man dann ein Auge mehr auf einen Verein, wo man eben jetzt schon gearbeitet hat. Dann hat man das natürlich auch im Sommer schon verfolgt. Und das hat mich ein bisschen überrascht, dass dann halt so ein extrem großer Umbruch erfolgt ist, also im gesamten Verein, ob das jetzt nur bei den handelnden Personen oder Verantwortungsträgern, jetzt auch noch im Aufsichtsrat, dass es also so gravierende Auswirkungen hat. Und auch die Mannschaft sind ja bis auf, ich glaube, Nico, Schumi und Rossi sind ja alle irgendwo weg, die in der Zeit da waren, wo ich noch da war. Gut, Felix Ruschke und Benno Dietze sind ja jetzt wieder aus dem Nachwuchs mehr oder weniger dann noch dabei, aber ansonsten ist alles neu. Und ja, es war klar, die haben die Mannschaft auch nicht direkt zusammen gehabt am Beginn der Vorbereitung, sondern so Stück für Stück. Und das dauert dann natürlich. Alle kommen in einem unterschiedlichen Zustand. Ja, und dann war der Start schon auch schwierig. Ja. Aber ich glaube, jetzt so nach den letzten beiden Spielen hat sich die Mannschaft freigeschwommen. Und dann sieht man eben doch, dass die Jungs ein Potenzial haben und dass dann Hansa auf Strecke nicht da unten bleiben wird.
Ja, ist ganz witzig. Wir haben, Ben und ich haben vorhin noch überlegt, wer ist eigentlich noch da aus der Zeit, als du Trainer warst. Wir waren nur auf zwei gekommen, uns waren nur noch Rossi und Nico eingefallen. An Schumi haben wir gar nicht gedacht. Also schon wirklich krass, aber irgendwie auch nicht so ganz neu, dass sich die Mannschaft stark verändert. Krasser ist ja eigentlich das, was du auch angesprochen hast, jetzt noch mit dem Aufsichtsrat, mit dem Vorstand. Und vielleicht das Aktuellste eben der neue Trainer. Wie hast du das aus der Ferne beobachtet und kennst du vielleicht Daniel Brinkmann? Hast du da irgendwie mit ihm persönlich Kontakt gehabt und wie bewertest du diese Entscheidung, so einen jungen Trainer zu holen, der dann mit auch zwei relativ jungen Co-Trainern da jetzt ein Trainerteam bildet?
Ah, also im Fußball gibt es halt, ob das bei den Spielern oder bei den Trainern, es gibt nur, ja, muss man dann schon eben vorsichtig sein. Ich glaube, oft wird dann halt immer so das Gegenteil gemacht von dem, was da war. Also wenn das nicht funktioniert hat. Also das sind so meine Beobachtungen. Also hatte man einen alten Trainer, kommt ein Junger. Hatte man einen Jungen, kommt irgendwie ein Alter. Man versucht halt immer irgendwo das Gegenteil zu dem, was man eben vorher hatte und erhofft sich dann halt irgendwo eine Veränderung. So. Und das sieht man jetzt eben auch hier. Bernd Hollerbach ist ungefähr mein Alter, also so über 50. Jetzt holt man einen jungen Trainer und das ist auch okay. Also der wird seinen Weg machen. Der hat von der Pike angefangen, hat da in Wiedenbrück 4 Jahre einen guten Job gemacht, war jetzt bei Paderborn. Das ist eine Riesenchance für ihn, jetzt so einen Verein wie Hansa zu übernehmen. Er wird seine Ideen haben. Und die Jungs, die Co-Trainer haben jetzt einen guten Job gemacht in den 2 Spielen. Und ich glaube, wenn die miteinander gut zurechtkommen, dann wird der Weg eben auch weiter so gehen. Und natürlich muss man immer noch mal gucken, was hat er jetzt auch für eine eigenen Ideen und für Schwerpunkte, die er dann setzt. Aber dass die Mannschaft für Potenzial hat und in dieser Liga eben auch Punkte holen kann, das hat sie jetzt also in den 2 Spielen mehr als bewiesen.
Ich fand es relativ spannend. Der neue Coach hat auf der Pressekonferenz, wo er vorgestellt wurde, gesagt, dass er schon ja nach dem Essensspiel mit den beiden Co-Trainern sich ausgetauscht hat und gesagt hat, dass er ja die gleiche Aufstellung gewählt hat, also wie lange da der Kontakt schon da war. Ich glaube, dass das schon ein gutes Zeichen sein kann, dass man da fußballerisch ja irgendwie eine Idee verfolgt. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht? Jetzt sind es wieder 3 Co-Trainer, das gab es ja auch mal eine längere Zeit bei Hansa, dass es innerhalb dieses Teams stimmt und eben nicht zu Reibung kommt.
Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Aber eine Reibung muss trotzdem da sein. Also das heißt, jeder Trainer und auch jeder Co-Trainer sollte ja oder hat seine eigene Meinung. Und die muss er halt natürlich auch vertreten. Das Wichtigste ist dann halt, dass man, wenn man aus dem Trainerbüro rauskommt und mit der Mannschaft und mit einzelnen Spielern spricht, dass dann eine Sprache gesprochen wird. Weil natürlich hat jeder auch andere, sieht man Spieler mal anders, wird er anders entscheiden. Und das gehört halt auch auf den Tisch. Und da muss man halt sagen, ja, ich würde das so und so machen, ich würde so und so machen. Am Ende muss der Headcoach entscheiden, okay, ich mache das so oder so, das ist meine Entscheidung. Das ist, dafür wird er bezahlt, das ist auch was den Cheftrainer Energie raubt, immer diese Entscheidung zu treffen. Vorschläge aber sollten auch von den Trainern kommen und sie sollten halt auch eigene Aufgabenbereiche haben, für die sie eben zuständig sind. Also ob das jetzt Standards sind oder wenn man halt so einen Stab hat mit 3 Co-Trainern, kann man natürlich super auch in Gruppen trainieren, positionsspezifisch. Ja, das hat es ja zu meiner Zeit, ich glaube, wir hatten dann 2 mit Uwe und mit Ronny. Uwe ja zum Anfang noch eine Doppelfunktion, erst am Ende dann nur bei uns. Aber klar, mit 3 Co-Trainern, wenn die alle Lust haben und alle irgendwo in dieselbe Richtung marschieren, ist das natürlich super, weil ich natürlich die ganze Gruppe ein Stück weit aufteilen kann und nicht jeder so viele Spieler hat. Und wenn man das gut macht, ich habe das mal in Leipzig bei Marco Rose gesehen, wie der mit seinem Trainerteam, das war halt sehr, sehr entspannt, eine sehr angenehme Atmosphäre. Niemand war auch überfordert oder gestresst. Und das ist das, was einer Mannschaft dann schon hilft, wenn dann eine gewisse Ruhe ist und alle wissen, was sie zu tun haben. Und jeder auch Vollgas gibt da in seinem Bereich und da einen guten Job macht. Deswegen, ich sehe da jetzt also gute Voraussetzungen. Aber klar, die dritte Liga, die ist so ausgeglichen, die ist so ehrlich. Da muss man sich dann halt auch jeden Sieg oder jeden Punkt dann eben auch immer wieder hart erarbeiten.
Jetzt kommt Werbung. Free ist ein regionaler Meisterbetrieb der Sonnenexpert-Unternehmensgruppe. Mit Hauptsitz in Rostock ist Free seit 15 Jahren euer regionaler Anbieter für Photovoltaiklösungen. Free bietet einen besonderen Rundum-Sorglos-Service. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme werdet ihr durch das erfahrene Team und eigene Monteure begleitet. Die Erfahrung von über 2000 zufriedenen Anlagenbesitzern bietet euch maximale Sicherheit und eine treffsichere, persönliche und fachkundige Beratung innerhalb von 24 Stunden. Das Besondere für euch? Die Rechnung wird erst nach Fertigstellung gestellt. Somit werden Bauherren vor Baufusch und schwarzen Schafen geschützt. Eventuell habt ihr das Unternehmen auf der Robomesse in Rostock oder dem Milan Wüsthub gesehen. Sichert euch jetzt einen exklusiven Nachspielzeitrabatt von bis zu 1.000 Euro mit dem Code OZFRI. Besucht dazu die Webseite www.fri.energy. Alle Informationen findet ihr auch in den Shownotes.
Ich fand das, Jens, ich fand das ganz interessant, das habe ich noch bisher nicht so wahrgenommen, was du vorhin sagtest, dass nach einem jungen Trainer immer ein alter folgt, nach einem alten eher ein jüngerer Trainer, das, Ben, vielleicht hast du das ja vorher mal wahrgenommen, aber ich finde das ganz interessant und wie siehst du das, also ist das vielleicht auch ein Problem von Hansa, dass es eben nicht, oder bisher war es vielleicht ein Problem, dass es nicht so eine Philosophie gibt, wie es vielleicht in Freiburg, da wird aus meiner Sicht dann vielleicht nicht aufs Alter oder so geguckt, sondern da wird einfach geguckt, wir wollen so Fußball spielen, wir wollen uns so verkaufen, wollen so auftreten, auch wie in Pressekonferenzen und wie man sich einfach gibt als Verein. Dass Hansa da vielleicht so ein Selbstbild irgendwie fehlt und deshalb so die Trainer so doll variieren? Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, also es hilft natürlich schon, wenn ein Verein ein klares Profil hat und auch eine klare Idee, wie sie im Fußball spielen wollen. Weil dann fallen schon mal, sagen wir mal, so eine gewisse Anzahl von Trainern raus, die eben für was anderes stehen. Und aber das ist natürlich klar, dass nach so einem Umbruch, den es jetzt bei Hansa gab, schönen Fußball wollen irgendwo alle sehen. Dann muss man natürlich sehen, wie sind die Möglichkeiten, was haben wir für eine Mannschaft, was haben wir auch ringsherum für eine Bedingung, was haben wir für Gegner, ist das alles umsetzbar, was wir uns da vorstellen. Weil ich meine, wenn man jede Pressekonferenz sieht, wenn ein neuer Trainer verpflichtet wird, dann sagt er natürlich, klar, ich will proaktiv spielen, wir wollen hochpressen, wir wollen den Gegner dominieren, wir wollen den Ball haben. Ja, aber am Ende des Tages wirst du es auch nicht immer schaffen. Deswegen, man muss dann halt auch ein paar Zwischentöne, also gut spielen können. Deswegen ist es schon auch wichtig, dass man da eine gute Balance findet. Also ich meine, jetzt mit 3 jungen Co-Trainern, ein junger Trainer, das wäre jetzt für mich jetzt nicht das optimale Trainerteam, weil ich finde, dass jetzt, wenn ich jetzt mal auf St. Pauli, auf unseren großen, nicht unbedingt geliebten Verein blicke, aber nachdem sie da halt Fabian Hürzeler zum Cheftrainer gemacht haben, haben sie halt einen alten Co-Trainer daneben gestellt, der halt dann Erfahrung hat, der auch im jungen Trainer dann einfach auch mal ein paar Sachen mitgeben kann, die anderen Jungen ja eben auch noch nicht erlebt haben, weil Erfahrung ist auch trotzdem im Fußball und es bleibt ein großes Pfund. Und deswegen sollte man da jetzt auch immer gucken, dass man, wenn man die Möglichkeit hat und so Sachen zu besetzen, dass man da einen guten Mix schafft und das hilft auch allen, wenn alle offen sind dafür. Also ich meine, wenn der Alte natürlich so stur ist und immer sagt, es muss nur so sein, wie ich das von früher kannte, und die Neuen halt immer, es muss nur so nach unserer Richtung gehen, dann bringt es natürlich nichts. Sag mal, das ist die Grundvoraussetzung, dass alle da offen reingehen, und dann natürlich kann man dann auch voneinander lernen und voneinander profitieren. Und aber trotzdem darf es jetzt auch für die Mannschaft eben, das ist wichtig, dass dann eben nicht jetzt irgendwo Anhaltspunkte sind, um irgendwo sich dann auszuheulen und jetzt gehe ich zu dem und ja, der ist ja eh auf meiner Seite, der will ja auch einen anderen Fußball spielen als jetzt der Cheftrainer. Das ist dann halt eine Katastrophe, das kann dann halt nicht funktionieren.
Ich finde, das ist eine gute Sache, die du da ansprichst. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass ja Daniel Brinkmann mit Dirk Flock ja auch noch einen erfahrenen Trainer an seiner Seite mitgebracht hat, damit eben nicht das entsteht. Trotzdem ist es spannend ja zu sehen, jetzt gab es diese zwei Spiele, wo Markus Rabenhorst und Simon Pesch übernommen haben. Beide Spiele gewonnen, 6 Punkte, 6 Tore, 0 Gegentore. Das ist natürlich erstmal eine Hausnummer, die man jetzt erstmal ja auch irgendwie bestätigen muss. Das ist ja auch ein gewisser Druck, der da wächst für einen neuen Trainer. Man muss jetzt erstmal ankommen und zeigen, dass man das auch drauf hat. Und ich glaube, wichtig ist es jetzt nicht, in diese Spirale rein zu geraten, wenn es eben nicht läuft, dass die Spieler dann zu diesen, also zu Markus Rabenhorst und Simon Pesch gehen und sich da quasi auskotzen, weil die beide sind ja auch eher so die nahbaren Typen, haben sie ja selbst gesagt, die ja sozusagen die Verbindung zwischen Trainerteam und Mannschaft herstellen.
Ja, müssen sie ja sein. Also das kann der Cheftrainer in der Art und Weise natürlich im seltensten Fall, es sei denn, er hat jetzt einen Spieler, den er schon lange kennt, wo er eine besondere Beziehung hat. Aber klar, die Rolle von dem Co-Trainer ist eine andere. Und das ist eine große Stärke, dass sie halt dann mehr Nähe auch zu den Spielern haben. Und das gehört sich auch so. Und das ist eigentlich auch gut so. Das ist halt immer die Frage, benutze ich das dann für meine Interessen oder nicht? Oder bleibe ich dann halt im Großen und Ganzen? Trotzdem, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen da beim MDR im Studio, und man muss dann trotzdem in Vorsicht sein, so ein Spiel, wenn der Simakala den Ball reinmacht, das kann in eine ganz andere Richtung gehen. Also man muss halt immer, und das fand ich halt jetzt bei der Vorstellung von Daniel Brinkmann und auch ganz gut, dass er gesagt hat, ja, wir reden jetzt hier nicht irgendwie vom Aufstieg, sondern er ist erstmal eine gewisse demütige Haltung auch annimmt und Respekt vor der Liga hat, weil die ist schon gewaltig. Da kann man also jedes Spiel verlieren. Und man kann halt jedes Spiel gewinnen, ja. Also, und trotzdem gibt's eben so Zeiten, wo man als Momentum auf seiner Seite hat. Und das ist momentan so bei Hansa, dass sie halt das Momentum mit dem Spiel gegen Essen auf ihre Seite wieder zurückgezogen haben. Dann hast du mal Glück, dass dann so ein Ball eben nicht reingeht. Selber machst du dann halt aus der ersten Möglichkeit, die jetzt auch nicht so sonnenklar war, machst du dann halt direkt dann das 1-0 und dann nimmt ein Spiel dann halt seine Richtung, wo es vorher vielleicht hätte auch komplett in die andere Richtung gehen können. Und das darf man halt nie vergessen, dass es halt sich sehr, sehr schnell drehen kann. Und deswegen, wenn aber alle jetzt ordentlich an einem Strang ziehen, dann kann die Mannschaft natürlich dann auch in den Flow kommen und Woche für Woche halt Punkte sammeln.
Ich finde es erstmal ganz interessant, also ich sehe das genauso, dass so ein Mix gut ist, den du ja vorhin angesprochen hast, dass man so jung und alt und sagen wir mal mittleres Alter, so ist es ja bei uns ja auch. Ben ist der Jüngste in unserem Kreis hier, ich bin so die Mitte und dann haben wir so ein paar, die sind so kurz vor oder kurz hinter der 60. Finde ich immer einen guten Mix. Und Jens, was mir eben aufgefallen ist, dass du bewusst oder unbewusst von uns gesprochen hast, der bei uns nicht so beliebte Gegner St. Pauli. Also da hört man irgendwie noch so ein bisschen das Hansa-Herz raus, glaube ich. Kann das sein?
Ja, das waren tolle oder aber auch ganz schreckliche Erlebnisse. Ich glaube, dieses 0-4, das war für mich das schlimmste Spiel als Trainer. Also ich wurde da 90 Minuten durchbeleidigt. Wir haben wirklich eine schlechte Performance auf den Platz gebracht. Ich glaube, die ersten 10 Minuten waren noch okay, aber dann ging gar nichts mehr. Und wir sind da so sang- und klanglos untergegangen. Das hat so weh getan. Aber dafür waren halt die zwei Heimspiele waren dann natürlich richtig gut, wo wir dann halt sie zweimal zu Hause geschlagen haben und das dann halt einfach auch wieder gut gemacht haben. Deswegen, das waren schon besondere Spiele und da bin ich immer auch noch von der Mentalität natürlich viel, viel, viel näher bei Hansa als jetzt bei Pauli.
Sehr gut, das hören alle gerne, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, und man hat das auch gemerkt, jetzt als der Trainer noch nicht feststand, da kursierte ja bei vielen Fans auch der Name oder eher der Wunsch, wie sieht's denn aus? Lasst uns Jens Hertel zurückholen. Wir wissen, wie der Fußball unter Jens Hertel aussieht. Man hat schöne Erinnerungen. Wie hast du das wahrgenommen und hättest du dir das ja grob vorstellen können, zu Hansa zurückzukommen?
Ja, also natürlich, da wäre man... Wenn man das schon erlebt hat, dann vielleicht noch mal doppelt, aber das ist natürlich ein toller Verein. Also wenn man da eine Anfrage kriegt, muss man sich ganz seriös damit auseinandersetzen, muss es alles abwägen und natürlich dann auch entscheiden. Aber klar, Hansa, da muss man auf jeden Fall überlegen, wenn man da eine Anfrage gekriegt hat. Aber es ist nicht der Fall gewesen und das ist jetzt auch nicht schlimm. Deswegen, sie haben komplett was Neues gemacht. Und dann kann ich das auch verstehen, dass man da jetzt nicht irgendwie, oh, jetzt machen wir aber dann doch was, holen wir jemand Alten zurück. Deswegen, wir schauen, wie es ist, wie sich das alles entwickelt. Und ich wünsche denn auf dem Verein in allererster Linie, aber natürlich auch jetzt den handelnden Personen, dass sie halt diesen Weg dann einfach weitergehen, weil ja, Hansa ist halt ja ein großer Verein im Osten. Und es wäre schon gut, auch wenn es irgendwann auch wieder in eine Liga hochgehen könnte.
Das heißt, aber konkrete Gespräche oder leichte Anfragen oder sowas hat es gar nicht gegeben in dem Fall?
Nee, es hat gar keinen Kontakt gegeben. Das war von Anfang an irgendwie sehr, sehr ruhig.
Wie ist dann generell so dein Draht noch nach Rostock? Hast du noch Leute, mit denen du noch regelmäßig sprichst? Oder warst du auch mal wieder vor Ort, weil Rostock ja auch schön ist und wie du weißt und man hier auch einen schönen Urlaub machen kann?
Nee, eigentlich leider nicht. Irgendwie hat das bis jetzt nicht gepasst. Also ich war einmal in Rostock, da wurde ich eingeladen. Da war ich mal im Stadion, das war gegen Magdeburg. Das war das letzte Mal. Das war, ich weiß, muss das gewesen her sein, jetzt 4-5 Monate oder so. Muss das her gewesen sein. Ansonsten eigentlich, nee, nicht wieder. So deswegen. Aber klar, es ist jetzt Urle, mit dem bin ich schon immer mal noch im Austausch. Jetzt natürlich auch nicht jede Woche. Aber wenn ich mal was habe, da kann ich mit dem halt auch sprechen, weil der war ja halt auch schon vor mir da und ist eben jetzt auch noch da und hat halt auch einen guten Job gemacht, wenn man sieht, wie sich seine Jungs, die er dann halt trainiert hat, auch entwickelt haben. Ist ja dann doch ein eigener Bereich, sagen wir mal so, der Torwartbereich. Dann ist das schon gut und deswegen zu ihm habe ich immer noch einen guten Kontakt. Natürlich, ich habe mit Axel Riedentiet, wir haben uns kennen uns von, was weiß ich, seit wir 13 waren, weil wir halt immer gegeneinander gespielt haben. Den kann ich natürlich auch mal anrufen und so und mache ich auch manchmal. Aber sonst, ja, das sind so die zwei, wo man dann schon nochmal spricht. Vielleicht auch mal mit in großen Abständen mit dem einen oder anderen Spieler. Aber grundsätzlich ist der Kontakt eher unterdurchschnittlich.
Ja. Wenn man vielleicht überlegt, was ja ein Punkt sein könnte, wenn man vorhin gehört hat, Gartenarbeit, großer Hof. Wir wissen ja alle, Damian Rosbach mäht gern Rasen. Vielleicht sucht man da dann nochmal den Kontakt.
Ja, kann gerne kommen zum Laubkern, wenn er Lust hat. Er spielt ja jetzt nicht, der müsste ja Kraft haben.
Wir geben es mal weiter und fragen ihn mal.
Ich hatte jetzt, Ben, ich hatte jetzt eher dran gedacht, dass du jetzt Ronnys Garten ins Gespräch bringst.
Guter Punkt.
Also Gartenparty bei Ronny Thielemann war also offensichtlich noch nicht auf dem Zettel.
Man muss dazu sagen, Ronny Thielemann hat ja einen Garten in Warnemünde.
Ich weiß, ich war da schon.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Hast du den schon von innen gesehen, oder?
Den habe ich schon von innen gesehen. Den kenne ich sehr gut. Also da haben wir schon oft auch mal gesessen.
Sehr schön, sehr schön. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, wie du die Mannschaft siehst. Vielleicht kannst du noch mal da ein bisschen näher drauf eingehen, wie du die jetzt zusammengestellte Hansa-Mannschaft, die halt, wie du schon sagtest, eben relativ spät zusammengestellt war. Aber ja, jetzt steht sie und aus meiner Sicht hat sie eine gute Qualität und ja, es liegt irgendwie oder es gilt jetzt, das rauszukitzeln. Wie bewertest du die Mannschaft?
Naja, man kann das eben, es sind ja jetzt auch ein paar Jungs, die eigentlich im letzten Jahr gut performt haben in der Liga, jetzt zum Beispiel Harrenbrock, aber der ist ja verletzt, den sieht man eben kaum. Also man hat schon, sag ich mal, eine sehr geradlinige Mannschaft auf dem Platz. Und vorne halt mit Haugen jemand, der halt weiß, wo es Tor stellt, der dann natürlich gefährlich ist. Dann hast du mit Naderi kannst du gut nachlegen. So, du hast Tempo. Was man nicht hat, ist, man ist jetzt nicht so ein, ja, im Mittelfeld so ein Unterschiedsspieler, so ein, wie soll ich sagen, es gibt keinen Attic oder keinen, der dann halt irgendwie was Verrücktes macht oder ein Musiala, sowas gibt es nicht. Aber das braucht man wahrscheinlich in dieser Liga eben auch nicht, sondern sie haben ja jetzt mit Dürkner und Schuster zwei ordentliche Fußballer, aber das sind jetzt keine Superkreativen. Ja. Das sind, sondern so sind Box-to-Box-Spieler. Aber die natürlich in diesen 3-4-3, was sie jetzt gespielt haben, eigentlich da super reinpassen. Und hinten, ja, haben sie ein paar Veränderungen immer mal vorgenommen. Ich meine, Rossipal hat natürlich auch ein paar Fehler gemacht in der Saison. Jetzt spielt er wieder, war mal Ruschke drin. Jetzt ist auf einmal Kevin Schumacher wieder dabei. Und vorher hat der Ruschke natürlich auch Tore gemacht. Jetzt macht der Schumacher die Tore. Also es ist auch ein guter Konkurrenzkampf. Es ist auch wichtig so, dass dann halt irgendwann wird jeder mal irgendwie seine Delle haben. Und da muss der Nächste dann halt da sein. Und dann und da haben sie jetzt auch in der Breite nochmal eine Menge Spieler, wo man dann halt auch irgendwo wechseln kann. Ich meine, wenn jetzt ein Damian Rosbach dann halt auf der Bank sitzt, dann ist ja klar, dass du dann halt, du lässt dir jetzt auch keinen schlechteren spielen. Bloß weil du jetzt mal sagst, du musst das mal so machen.
Ich fand das ganz interessant, wo wir jetzt schon über den guten Konkurrenzkampf sprechen und auch über die Formation. Eben als es nicht lief und Hansa da unten, so ein bisschen rumgegurkt ist, haben ja auch viele Fans die Formation hinterfragt. Wie ist das aus deiner Sicht? Also viele regen sich ja auf über diese Dreierkette, die defensiv dann zur Fünferkette wird, ab und zu immer mal. Was ist aus deiner Sicht der richtige Weg?
Das muss zur Mannschaft passen. Wir haben ja auch alles gespielt bei Hansa. Es gibt dann halt Phasen, da ist eine Mannschaft in den Abläufen drin, dann spielen die halt auch Mann gegen Mann, haben überhaupt keine Angst. Und dann gibt es halt Phasen, wo du sagst, du willst eben hinten gerade gerne halt immer plus eins haben, dass du halt dann irgendwo immer die Absicherung hast, dass sie mehr Sicherheit haben. So, und dann muss man halt mal immer mal wechseln zwischen einer Dreier- und einer Viererkette. Also ich sehe, dass das Grundordnung, das ist nie die Ursache. Also es hat jede Grundordnung hat Vor- und Nachteile. Es muss für die Mannschaft passen, es muss auf den Gegner ein Stück weit passen. Und wenn das denn jetzt, wie sie eben so ein bisschen in den Lauf rutschen, na, dann veränderst du das auch nichts. Dann nimmst du auch eigentlich, wenn du es von vornherein weißt, okay, die spielen mit zwei breiten Wingern außen und dann spielst du halt mit deinen Innenverteidigern und dann halt Mann gegen Mann. Und dann, wenn du im Flow bist, hast du da keine Angst. Wenn das dann halt Phasen sind, wo es nicht so gut läuft und du dann halt 15 Meter weg bist und der dann immer mit Anlauf kommen kann, und dann wird's problematisch, ja. Und deswegen, das ist halt so, wie es jetzt ist. Ich glaube, das passt zu der Mannschaft, wie sie so da ist. Und wenn man dann natürlich noch ein, zwei Kreative hat, dann muss man gucken. Die braucht man dann natürlich auch dann so in diesen Zwischenräumen, die man dann halt gerne bespielen will vor der Kette und so. Und da brauchst du halt Jungs, die dann halt schnell aufdrehen können und nicht nur schnell 1-1, Abschluss oder Flanke.
Ja, also viele interessante Ansätze, die du da jetzt schon aufgegriffen hast. Als Bernd Hollerbach noch da war, da haben wir das Spiel auch öfter analysiert, wie du kennst das ja noch, wie wir das bei dir damals auch gemacht haben. Und das ist dann ja oft mein Part hier, so mal so ein bisschen detaillierter und taktischer, sag ich mal, da in Analysen zu gehen.
Der Taktik-Tommy.
Und ich hatte dann immer so ein bisschen kritisiert, dass sie eben nur mit einem Sechser gespielt haben unter Bernd und dass ich dann eher mit zwei spielen würde, weil einfach so ein bisschen den Jungs die Geschwindigkeit fehlt. Marco, Jonas und wer auch immer da zum Einsatz kam. Marco Schuster und Jonas Söldner, genau. Du hast ja eben schon das Mittelfeld so ein bisschen aufgegriffen. Wie siehst denn du das? Findest du das jetzt auch, dass das eben die bessere Lösung ist? Du hast ja die beiden angesprochen, dass sie jetzt klar nebeneinander spielen und nicht mehr mit einem Sechser und zwei Achtern, was dann ja, wo dann meistens der Lebo der zweite Achter war?
Ja, aber ja gut, Lebo hat natürlich das Tempo, der kann halt auch über außen kommen und du brauchst halt trotzdem Jungs, die halt, wenn du jetzt nur mit gelernten Flügelstürmern spielst, die dann halt nicht in die Zwischenräume kommen können, weil sie dann halt, sag ich mal so, die Räume zu eng sind und sie da sich nicht wohlfühlen, dann hast du ein Problem. Aber wenn du Spieler hast, so wie Fröhling, der eigentlich auch ja schon diese Acht auch gespielt hat und eben auch außen schon gespielt hat, so eine 7 oder 11, dann ist das halt gut. Dann kannst du halt gucken, wo ist Platz da, wo gibt mir der Gegner Räume und dann kann ich diese Räume besetzen. Und dafür brauchst du dann aber auch ein bisschen so. Da müssen ein paar Abläufe rein, du musst das schon auf dem Trainingsplatz mal ein Stück weit nachstellen und die Jungs müssen es dann sehen, ne? Wo dann halt, sie mal werden ja den Gegner analysieren, sie sehen, wo die Räume haben, wo die Probleme haben. Und da geht es halt darum, dann diese Räume eben auch zu finden.
Was hältst du denn von der Lösung, die jetzt Simon und Markus gewählt hatten? Die haben das, also ich meine, letztlich ist es immer, wie man es bezeichnet, ist ja letztlich wurscht, aber ich glaube, Simon war es, der gesagt hat, wir haben jetzt mit zwei Sechsern gespielt und zwei Zehnern. Die Zehner dann eben, der schon angesprochene Fröhling, neben Lobo, wo die dann vielleicht auch einfach sich ein bisschen freier bewegen können und beide sind ja auch, wie du sagst, haben eine gewisse Geschwindigkeit, können über außen kommen, aber eben durchs Zentrum. Und auf dieser Zehner-Position können sie das ja dann sozusagen frei wählen, ob sie eher sich in der Mitte aufhalten oder außen. Wie
bewertest du das? Für mich sind es jetzt beide keine klassischen Zehner, sondern für mich sind es eher Außenspieler, so wie ich sie jetzt charakterisieren würde oder wie ich sie kenne. Aber klar, sie haben auch schon in diesen Positionen gespielt, so in diesen Zwischenräumen. Aber da sage ich eben so, da hat jetzt Hansa niemanden, der jetzt so mal, wo ich sage, das ist jetzt das Nonplusultra, sondern das sind Jungs, die können das. Aber wenn es da richtig zur Sache geht, glaube ich, da wird es für die auch schwierig. Darum ist es, ich finde das trotzdem gut, weil du kannst halt dann mit diesen Räumen spielen. Du kannst halt Platz machen für den Schienenspieler, dann kannst du in diese Zwischenräume kommen. Du kannst aber selber dann auch nochmal die Tiefe attackieren, was ja dann eben auch immer wichtig ist. Und das ist, glaube ich, so gerade vom Frühling halt eigentlich eine große Stärke, dass er halt immer irgendwie auch tiefer attackieren kann. Und dann ziehst du die Kette, dann schaffst du für jemand anders eben auch ein paar Räume. Und ja, da sind sie. Mal sehen, wie das eben auch weitergeht. Wenn die dann Selbstvertrauen haben, wenn die Abläufe stimmen, dann können die sich natürlich auch auf der Position noch weiterentwickeln. Aber sie sind jetzt für mich keine klassischen Zehner.
Ja, wo wir gerade über Nisse Fröhling reden, das ist ja noch ein weiterer aus der Hertel-Ära, stimmt, den wir vorhin vergessen haben aufzuzählen, der ja auch noch ja zu deiner Zeit oder ja, ja nachgekommen ist, sozusagen nach Rostock. Werfen wir einfach nochmal einen Blick auf deine Hansa-Zeit. Nun ragt da ja sicherlich der Aufstieg so ein bisschen heraus. Was ist denn aus deiner Sicht der Hansa-Moment schlechthin in deiner Zeit hier an der Ostsee?
Ja, natürlich der Aufstieg, das Spiel dann halt gegen Lübeck. Es war halt eine fürchterlich enge Saison. Ich glaube, wir haben jetzt auch nicht immer guten Fußball gespielt. Ich glaube, wir haben auch die letzten 5 Spiele zu Hause, haben wir, glaube ich, keins gewonnen. Ich glaube, verloren und unentschieden. Und also wir haben uns dann wirklich, kann man so sagen, über die Ziellinie gequält am Ende des Tages. Wir haben auswärts Spiele gewonnen, aber jetzt auch nicht. Gerade am Ende war es halt so, dass der Druck halt auf der Mannschaft, auf den Schultern schon auch lag und man das gesehen hat, so richtig locker und frei waren wir nicht. Aber wir haben dem Stand gehalten, so mit einer gewissen Art und Weise. Und das waren dann schon auch in der Saison davor, also in den Spielen davor, gerade zu Hause, Ferl, du liegst 2-0 zurück und gewinnst es dann noch in der Nachspielzeit 3-2 in Meppen. Du führst 2-0, dann 2-2 und machst in der Nachspielzeit das 3-2. Das waren dann schon sehr emotionale Spiele, Kaiserslautern auch. Du kannst halt den Elfmeter kann er vielleicht geben, dann hat er den nicht gegeben, dann haben wir den Freistoß, wir machen noch das Siegtor in der Nachspielzeit. Also wir haben dann so viele emotionale Momente gehabt, wo man jetzt gar nicht irgendwie rauspicken kann, sondern das war, wenn man die Saison so sieht, die war so eng und wir hatten dann auf Strecke so viele Spiele, die wir dann halt so am Ende auch noch auf unsere Seite gezogen haben. Ah, das war schon eine Mentalitätsleistung, was die Jungs dann eben da immer wieder auch gebracht haben. Bis zum Ende, okay, es kann immer noch was gehen, nicht aufgeben, weitermachen. Und wir sind dann halt belohnt worden. Also das waren schon sehr, sehr, sehr emotionale Spiele, muss man sagen.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Momentum, was Hansa damals hatte, wovon du schon gesprochen hast, eben mit diesen späten Toren. Wir hatten ja vor kurzer Zeit auch Lukas Schärf bei uns hier zu Gast im Podcast. Der hat das eben auch so gesagt, dass gerade im Spiel gegen Lübeck, dann gehen die da in Führung und da wackeln einem dann schon die Beine und man hat ja auch irgendwie diesen gewissen Druck und die ganze Stadt war irgendwie schon vorbereitet, heute feiern wir den Aufstieg, alles war geschmückt und auf einmal liegst du da hinten und ja, dir geht der Arsch, sag ich mal. War das am Ende auch irgendwie entscheidend, diese Willensstärke, die das Team da hatte?
Definitiv. Also diese Mentalität, dann Spiele zu drehen und dann auch nicht zu wackeln, wenn du dann mal hinten liegst, weil das ist oft passiert in dem Jahr. Aber wir haben dann halt eben oft auch Spiele gedreht und das wussten die Jungs und sie wussten, dass sie auch ihre Möglichkeiten kriegen. Und ich glaube, wir haben immer auch Chancen rausgespielt, waren halt bei Standards auch gut. Also wir wussten halt immer, es werden unsere Momente kommen, du darfst nur nicht zu weit irgendwie zurückliegen. Denn jetzt immer 2 Tore oder 3 Tore irgendwie aufzuholen, das ist immer schwer zu schaffen. Aber da hat die Mannschaft schon auch dran geglaubt. Und das entwickelt sich dann auch. Die haben es ja erlebt. Also es ist ja nicht nur, dass wir irgendwelche Geschichten erzählt haben, sondern sie waren dabei, sie haben es gefühlt. Und das kann man dann eben auch ausstrahlen. Und das war auch eben auch wichtig, dass die Jungs das eben gemacht haben. Und ich glaube, da hat man auch eine gute, willige Mannschaft zusammen, die die haben dann schon Gas gegeben.
Die Jungs, Jens, haben, also mehrere wirklich, haben immer wieder auch den Teamgeist hervorgehoben und dass das eine ganz besondere Gruppe war. Dazu war es ja auch eine besondere Zeit, weil es auch mitten in der Corona-Zeit ja auch irgendwie war. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie du diesen Teamgeist wahrgenommen hast. Es war ja auch nicht dein erster Aufstieg und deine erste Aufstiegsmannschaft, die du gecoacht hast, sondern mit Magdeburg hast du das ja auch schon erlebt gehabt. Aber was hat so diese Mannschaft ausgezeichnet, diese Aufstiegsmannschaft von Hansa?
Genau das, was ihr jetzt eben gesagt habt, dass es halt wirklich eine Mannschaft war. Die haben halt auch viel Zeit nicht nur auf dem Platz verbracht, sondern die haben auch viel Zeit miteinander verbracht. Also da hast du eben gemerkt, die kommen gerne auf Arbeit. Ich glaube, dass uns als Mannschaft Corona vielleicht sogar noch ein bisschen geholfen hat, noch enger zusammenzurücken. Alle haben noch mal gesehen, wie fragil eben auch ich sag mal, so eine Fußballblase sein kann, weil ich glaube, die Leute hatten dann mal phasenweise völlig andere Probleme, als jetzt irgendwie sich über Fußball Gedanken zu machen. Und das dann eben auch wieder so zu genießen und zu wissen und dankbar zu sein, das war sicherlich ein Schlüssel, und aber auch wie die miteinander umgegangen sind. Und ich glaube auch, es hat dann jeder eben auch den anderen gegönnt. Es war jetzt nicht so, auch die Jungs, die auf der Bank waren dabei, wenn du die gewechselt hast, die haben funktioniert, die sind reingekommen, haben ihren Job gemacht. Also auch sind ja auch so viele Jungs, die dann halt von der Bank gekommen sind und die Spiele gedreht haben für uns. Deswegen, es war schon ein ganz besonderer Spirit. Der ist aber auch notwendig, das muss ich halt sagen. Also ich bin schon ein paar Mal aufgestiegen, und das gehört dazu, dass dann eine Mannschaft so eine Mentalität hat und auch so die Gruppe insgesamt. Und das ist halt immer das, was man versucht eben auch zu schaffen, so eine Gruppe zu basteln und zu bauen, die dann eben auch so zusammenhält und so performen kann, wie es dann bei uns war.
Nun hast du das jetzt gerade alles so schön aufgezählt. Und nebenbei oder währenddessen habe ich eher so ein paar Parallelen ziehen können. Die Mannschaft, also die aktuelle Mannschaft, hatte ja einen solchen Start. Also sie hat immer wieder betont, dass das Mannschaftsgefüge innerhalb, also dass es in der Kabine einfach stimmt. Jetzt gibt es diese positiven Erfolgserlebnisse. Wir wissen, punktetechnisch ist die dritte Liga sau eng, ist eine ehrliche Liga, haben wir alles erzählt. Und jetzt treffen auch die Einwechselspieler wie Ryan Naderi, der kommt rein, macht das Tor, Chris Kinzombi mit der Vorlage. Kann man da irgendwie so ein paar Parallelen ziehen? Und auch wenn es nicht ausgesprochen ist offiziell, dass ja ein möglicher Aufstieg ein Ziel sein könnte, glaubst du, dass Hansa das eventuell gelingen kann?
Das habe ich jetzt am Wochenende im Studio auch gesagt. Also da wurde ich auch gefragt, was nun so ist mit den ostdeutschen Mannschaften. Ich sage, das kann jeder schaffen. Du musst halt in deinen Flow reinkommen. Du musst dann mal eine Serie starten, wo du dann halt Spiele gewinnst. Egal, ob du gut spielst oder nicht so gut. Du musst dann halt ziehen. Du musst das Momentum dann auf deiner Seite behalten. Und wenn das mal weggeht, musst du es schnell wieder zurückholen. Das ist so die Kunst, wenn du dann halt vorne stehst, wenn der Druck dann da ist. Und da ist jetzt Hansa natürlich, haben die immer noch die Möglichkeit, auch da voll auch mit reinzurutschen, weil ich glaube, so groß ist der Abstand nicht, dass man es jetzt nicht schaffen kann. Aber ich würde jetzt auch auf gar keinen Fall, dass jetzt irgendwie diesen Druck nach dem Neuanfang da jetzt auf einmal schon wieder hochzulegen, sondern das ist ein langer Weg. Das ist dritte Liga, ist Marathon und nicht Kurzstrecke. Deswegen sollte da jeder irgendwie die Füße schön Stille halten, jetzt erstmal dankbar sein, auch für die zwei Siege, und sehen, dass sich die Mannschaft da entwickelt und dass der Spirit auch dann eben weiter hochgehalten wird. Und sie müssen sich ja auch noch finden. Es ist ja, sie sind ja alle neu zusammengekommen. Da muss sich eine Hierarchie bilden. Da wird es auch Rückschläge geben. Davon ist auszugehen. Aber sie haben natürlich schon die Chance, weil sie die Qualität haben. Und jetzt geht es eben drauf an, sind wir auch so eine Mannschaft? Können wir und kann ich auch damit leben, wenn ich mal von der Bank komme? Will ich dann auch reinkommen und meinen Job machen, meinen Mitspieler unterstützen? Oder sage ich, boah, na, hoffentlich trifft er jetzt nicht, dann bin ich das nächste Mal wieder dran. Denn das hilft dir natürlich als Mannschaft nicht.
Ja, Jens, bevor wir mit dem Entweder-Oder weitermachen, aber wir wollen natürlich auch kritische Dinge ansprechen und ja, dein Abschied, da war das Fanlager, sage ich mal, so geteilt. Es waren ganz viele, die auch da weiterhin auf dich gesetzt haben und dich gerne hier als Trainer gesehen hätten. Dann gab es eben auch ein paar, wie der TMS, so in so einem emotionalen Verein, die da schon den Rauswurf gefordert haben. Wie blickst denn du mit Abstand auf deinen Abschied damals?
Ich bin fein damit. Also das waren 4 intensive Jahre. Ich muss so sagen, ich hatte nach der Magdeburg aus nicht viel Zeit. Das waren, glaube ich, 6 Wochen. Das war eigentlich im Nachgang zu kurz. Und man ist dann natürlich auch das, man betreibt da Raubbau in dem Moment, wenn man dann halt bei so einem Verein so intensiv mit diesen, mit dieser ganzen Verantwortung. Also es war jetzt, ich habe gesagt, okay, wir haben die auf Platz, wir waren auf Platz 12, wir waren gut drin, es war, die ganze Saison war schon schwierig, es war halt anders irgendwie wie in den Jahren zuvor. Und deswegen war ich, habe ich gesagt, okay, wir haben das Maximum geholt. Aus meiner Sicht konnte man jetzt mit der Mannschaft nicht irgendwie weltbewegend anderen Fußball spielen. Das war meine Meinung. Und deswegen dann das was anderes zu probieren, das steht dem Verein zu. Und es war ja auch korrekt, dann zu sagen, okay, wir denken, es könnte jemand anders besser machen.
Ja, also völlig verständlich, finde ich, weil also auch für uns Journalisten ist es tatsächlich ja manchmal anstrengend, wenn man dann ja gerade das letzte Jahr und jetzt der Saisonbeginn, wenn man viel Negatives schreiben muss. Also das kann ich total nachvollziehen, dass man da ausgelaugt ist. Ja, wenn wir jetzt dabei sind, wie gesagt, wir müssen auch das Kritische ansprechen, da haben wir auch vorher ja kurz drüber gesprochen. Jetzt bist du in Braunschweig auch relativ schnell, dann musstest du gehen. Was hat das mit dir gemacht? Und dann gibt es ja immer mal wieder auch Stimmen, Jens Hedde sei ein Drittliga-Trainer, Zweitliga kann der nicht. Finde ich total blödsinnig. Aber was macht das mit dir?
Ja, das muss man natürlich sagen, im Nachgang war es natürlich schon auch schwierig. Ich meine, eigentlich hätte es jetzt nicht unbedingt den Grund gegeben, Michael Schiele freizustellen, weil er ist aufgestiegen, der hat die Klasse gehalten. Es war jetzt keine ganz große Notwendigkeit, da irgendwelche Sachen zu machen. Dann wolltest du unbedingt was anderes. Natürlich haben wir da andere Ideen gehabt. Und dann, ja, dann waren halt so ein paar Momente, die dann halt auch in die andere Richtung gelaufen sind. Und das ist dann natürlich negativ, wenn man dann sieht, aber wir hatten gegen Paderborn so viele Chancen. Wir müssen das Spiel eigentlich zu Hause gewinnen. Dann verlierst du es. Dann fehlen dir die Punkte. Irgendwann kommen dann eben auch schlechte Spiele. Ich meine, in Rostock haben wir auch, als meiner Sicht, es war bis zu dem Zeitpunkt unser bestes Auswärtsspiel. Du verlierst es dann mit dem Standard kurz vor Schluss, wo wir hätten vorher auch in Führung gehen können. Und das waren halt so Momente, wo dann halt immer irgendwie das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen ist. Und dann ist klar, dann irgendwann kommt ein schlechtes Spiel, die Mannschaft hat kein Selbstvertrauen. Dann ist klar, dann sagen alle, okay, wir müssen was anderes machen. Und deswegen, so eine Erfahrung, die will man nicht unbedingt haben, aber die gehören halt dazu. Und das, da nimmt man natürlich auch was mit und muss das halt gut reflektieren und dann schauen, wenn es mal wieder losgeht, dass man dann halt Dinge eben doch besser macht. Und darum geht's. Also so ein bisschen gut reflektieren, was behältst du bei, was musst du aber eben auch ändern.
Wir haben jetzt hier schon ein paar Mal das Zeichen bekommen, dass wir auf die Zeit achten sollen. Würden jetzt einfach mal mit einem schnellen Entweder-Oder weitermachen. Wir haben da zuletzt, waren wir immer ein bisschen, ich sage jetzt mal, umsichtig und haben dann die Gäste das auch immer noch erklären lassen oder auch mal, kann man nicht entscheiden oder so antworten lassen. Wir würden dich bitten, dass du möglichst kurz halt antwortest. Und Ben fängt einfach mal an.
Knallharte Fakten. Bibel oder Krimi?
Bibel.
Spieler oder Trainer?
Spieler.
Entspannter Abend am alten Strom in Warnemünde oder so ein Konzert in so einer großen Arena?
Entspannter Abend in Warnemünde.
Kommen wir zurück zum Garten. Steingarten oder Balkon?
Dann eher Steingarten.
Und jetzt bin ich ganz gespannt auf die schnelle Antwort. Rostock oder Magdeburg?
Ja, kann ich mir auch nicht entscheiden.
Das habe ich mir schon gedacht. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall ganz, ganz viel trotzdem ja Spannendes erfahren konnte über dich. Und jetzt ist natürlich auch interessant für alle, wie geht's denn jetzt weiter? Wie sehen die Pläne aus von Jens Hertel für die Zukunft?
Pläne kann man nicht machen, sondern ergibt sich oder es ergibt sich nicht. Also da jetzt irgendwo zu sagen, ich mache mir jetzt einen Plan, ich will das und das und nächste Woche bin ich da und dann übernehme ich dort. Nee, so funktioniert das ja nicht. Man muss warten. Man muss gucken, ob dann Dinge passen und dann muss man eben springen und wenn die Tür aufgeht, muss man dann durchgehen und dann das Beste draus machen.
Interessante Antwort, Jens. Ich würde trotzdem nochmal nachhaken. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass du jetzt Mitte 50 bist, aber das Feuer ist auf alle Fälle noch da und es ist dir das egal? Würdest du auch wieder in der A-Jugend, sag ich jetzt zum Beispiel, trainieren? Ronny ist ja da jetzt bei Ronny Thielemann, dein Co-Trainer, langjähriger Co-Trainer, bei der A-Jugend von RB Leipzig mit dabei. Oder willst du zurück im Profifußball unbedingt? Ist das dein Wunsch?
Also da muss man halt auch, also ich bin da für vieles offen. Also ich muss auch nicht unbedingt Cheftrainer. Ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwo Co-Trainer. Natürlich nicht jetzt in der in der dritten Liga oder in der vierten Liga, aber weiter oben, das würde ich jetzt auch nicht ausschließen, weil das ist eine Sache, die habe ich auch schon gemacht. Und ja, ich will einfach auf dem Platz stehen so, und trainieren mit den Jungs und was entwickeln. Und das ist das, was mir Spaß macht. Also so jetzt, ich mache auch gerne mal einen Podcast, aber das ist jetzt nicht meine Hauptaufgabe. Ich mache Pressekonferenzen, aber es ist nicht das, was ich liebe. Ich liebe Fußball und auf dem Platz zu stehen. Und das ist das, was man eben machen will. Und da ist es jetzt ganz egal, ob ich da jetzt Cheftrainer bin, Co-Trainer und was für eine Liga das ist und ob das Erwachsene oder junge Erwachsene sind. Das macht keinen großen Unterschied.
Das ist eigentlich, ich entschuldige Ben, ein überragendes Schlusswort, Jens, aber das brennt jetzt einfach so auf der Zunge, auf den Lippen. Du hast immer von Jürgen Klopp gesprochen und dass du gerne mal bei Liverpool wärst. Jürgen Klopp hat sich jetzt entschieden, erstmal nicht mehr auf dem Platz zu stehen, sondern im Direktorenbereich, sage ich mal, zu arbeiten. Aber er wird ja immer noch als Bundestrainer gehandelt. Was war denn das? Was würdest du denn davon halten? Wunschlösung vielleicht. Bundestrainer Jürgen Klopp und Co-Trainer Jens Hertel.
Ich glaube, erstmal haben wir einen guten Bundestrainer. Also das hat man jetzt eben gesehen. Der hat seine Auffassung vom Fußball, die ist gut. Der hat immer einen Plan und alle, die mit ihm gearbeitet haben, bestätigen das, dass er da halt auf dem Platz einfach auch richtig gut ist. Und deswegen stellt sich ja die Frage erstmal gar nicht. Und ich glaube nicht, dass wir, wenn ich alles so Zwischenzeilen richtig lese, dann glaube ich nicht, dass wir Jürgen Klopp überhaupt nochmal auf der Bank sehen.
Ja, du hast es vorhin angesprochen, mal ein Podcast ist schön, mal eine Pressekonferenz ist auch in Ordnung, aber nicht die Hauptaufgabe von dir. Unsere Hauptaufgabe ist das schon ein bisschen mehr, aber eben auch nicht nur. Deswegen nochmal der Hinweis an alle Zuhörer da draußen. Wir haben natürlich auch einen ultra spannenden Hansa-Newsletter, der einmal der Woche kostenlos erscheint. Also meldet euch da an auf der Homepage der Ostsee-Zeitung, könnt ihr ganz einfach finden. Kurs der Kogge heißt das gute Stück. Da kriegt ihr immer viele spannende Insider-Infos. Und eben auch spannende Fakten, wie hier über diesen Podcast. An dieser Stelle möchte ich es einfach mal nutzen und sagen, vielen Dank, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mit uns zu sprechen. Die Zeit ist ordentlich vorangegangen. Es gab viele spannende Themen. Schön, dass du unser Gast warst. Danke.
Vielen Dank. Viel Spaß euch noch. Tschüss.
Kann mich nur anschließen, Jens. Vielen Dank und alles Gute.
Und für die Zuhörer da draußen, uns gibt es natürlich auch weiterhin. Weitere Folgen sind in der Planung. Also überall da, wo es Podcasts gibt, findet ihr Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Also schaltet wieder ein. Bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.